NDR Info. Echo des Tages.
Für Sie heute mit Udo Schmidt, guten Abend. In Berlin wird derzeit über ein Konjunkturpaket beraten und wohl auch gestritten, das die Corona-Verwerfungen glätten soll. In den USA brennen die Barrikaden weiter und eine Lösung des Konfliktes scheint nicht nahe. Frankreich lockert die Corona-Auflagen und Saudi-Arabien, selbst Kriegstreiber in der Region, sammelt Geld für den Jemen. Das sind einige unserer Themen. Heute berät der Koalitionsausschuss in Berlin über das geplante Corona-Konjunkturpaket. Streit gab es im Vorfeld genug, vor allem um die von den Herstellern geforderte Prämie für den Autokauf. Die SPD war bisher strikt dagegen, Autos mit Verbrennungsmotor auch noch mit einer Kaufprämie zu fördern. Bisher. Heute nun wird im Kanzleramt getagt, wahrscheinlich bis in den späten Abend. Dirk Rodenkirch steht zumindest virtuell vor der Konferenztür und ich habe ihn eben kurz vor der Sendung gefragt, ob die Autoprämie denn weiterhin der größte Zankapfel ist.
Ja, es ist zumindest einer der größten, nicht der einzige wirklich schwer zu bewältigende, aber doch ganz zentral. Und da hat auch SPD-Chefin Esken nochmal vor dem Treffen klargemacht, dass die SPD da nicht viel Spielraum sieht. Die sagte, wenn Autokaufprämie, wenn Autoindustrie anschieben, dann nur über die Elektromobilität. Aber bei Verbrennern, bei Benzinautos und Dieselautos, da macht man nicht mit.
Heißt das, da wird es keine Lösung geben oder wird die Lösung so aussehen, wie Sie eben beschrieben haben, also Prämie nur für E-Autos?
Ja, ich kann mir im Moment keine richtige Alternative, keinen Kompromiss vorstellen. Also was soll es dazwischen geben? Entweder alle oder eben nur E-Autos. Insofern muss ich sagen, vielleicht liegt es an meiner fehlenden Fantasie, aber im Moment kann ich da keinen Kompromiss sonst entdecken.
Die Autoprämie ist ja etwas, was hohen Symbolwert hat. Es geht ja auch darum, den Autostandort Deutschland zu retten oder zumindest abzusichern. Aber das ist ja nicht alles. Worum geht's denn heute Abend noch?
Ja, sicherlich auch eine harte Nuss wird definitiv die Frage sein, wie man die Kommunen unterstützen will. Klar ist schon, dass man die hohen Gewerbesteuerausfälle, die es dort im Moment gibt, wegen der Corona-Krise ausgleichen möchte. Das sind im Moment wohl rund 12 Milliarden Euro. Aber die SPD hat noch einen oben drauf gepackt und hat eben gesagt, wir wollen auch noch die Altschulden tilgen der Kommunen. Und da sagt die Union, da sehen wir im Moment überhaupt keinen Bedarf. Das ist im Moment nicht mit der aktuellen Lage verbunden. Das hat keinen Corona-Hintergrund sozusagen. Und insofern möchten wir das nicht. Wir sind zwar bereit, die Kommunen beispielsweise über die Gewerbesteuer zu entlasten, indem der Bund 2 Jahre darauf verzichtet und auch Sozialabgaben stärker zu übernehmen bei Hartz IV. Aber mehr und wie gesagt, was Schulden angeht, da haben wir eigentlich keinen Bedarf.
Altschuldenerlass haben Sie eben erwähnt, Familienbonus, Infrastrukturprojekte. Wo gehen denn die Vorstellungen von SPD und Union, sagen wir mal, am weitesten auseinander?
Ich glaube, das sind schon die Punkte, die wirklich die sind, die wahrscheinlich am längsten beackert werden, jetzt noch in den nächsten Stunden. Beim Familienbonus habe ich so den Eindruck, dass man sich da finden dürfte, weil es ja mittlerweile auch sogar Vorschläge aus der CDU gibt, den sogar noch besser auszustatten. Die SPD hat ja 300 Euro als einmalige Zahlung an Familien pro Kind eben vorgeschlagen. Jetzt gibt es eben 600 Euro auch hier und da, die ins Spiel gebracht werden. Und das klingt für mich danach, dass man sich finden wird und dass es da letztendlich nur um die Höhe gehen wird.
Wenn wir über Corona und die Folgen reden, sind wir ja mittlerweile dreistellige Milliardenbeträge gewohnt. Um wie viel Geld geht es diesmal?
Ja, also es war zumindest ja am Wochenende zu lesen, dass wir uns im Rahmen von 75 bis 80 Milliarden Euro da bewegen werden. Als Obergrenze sozusagen hatte ja mal Markus Söder, der CSU-Chef, 100 Milliarden angegeben. Und da hat SPD-Finanzminister Olaf Scholz gesagt, also lasst uns erstmal gucken, was wir wirklich brauchen, ehe wir mit Summen hantieren. Insofern glaube ich, gibt es da noch Spielräume. Aber ich glaube, irgendwo in diesem Bereich um 80 wird es sich wahrscheinlich letztendlich bewegen und da wird es dann plus minus ein paar Milliarden gehen, aber ich glaube, es wird wieder eine Riesensumme.
Entscheidung soll es heute noch nicht geben, das heißt, es wird nicht getagt bis zum Umfallen.
Nein, genau. Man hatte offenbar aus diesen vielen Marathon-Nachtsitzungen gelernt. Da hatte man wohl diesmal keine Lust zu. Und es war eben absehbar, es gibt noch so viel zu beraten, dass man das eben nicht bis zu einer christlichen Zeit hinbekommt. Und insofern hat man dann frühzeitig heute entschieden, wir machen 23 Uhr Schluss, gönnen uns alle eine Pause, damit wir eben nicht so einen hohen Druck von vornherein auf dem Kessel haben und treffen uns dann morgen Vormittag wieder und versuchen das Ganze eben ja mit Sorgfalt und dann auch bei vollem Bewusstsein sozusagen zu Ende zu bringen und dann morgen Nachmittag, wie es jetzt heißt, wohl die Ergebnisse zu präsentieren.
Dirk Rodenkirch war das aus Berlin. Vom Coronavirus heftig getroffen, in einer schweren Wirtschaftsflaute, mit einem Präsidenten, der TV guckt und twittert, aber keine politische Strategie zu haben scheint, die USA sind zu einem Krisenstaat geworden. Die gewalttätigen Proteste nach dem Tod George Floyds als Folge eines brutalen Polizeieinsatzes treffen ein tief gespaltenes, in seinem Selbstverständnis erschüttertes Land. Und der Protest scheint noch lange nicht zu Ende. Tote und Verletzte bei Ausschreitungen in Chicago und St. Louis. Die Straßenschlachten bestimmen inzwischen seit bereits einer Woche die Bilder aus den Städten der USA. Von dort Julia Kastein.
Blankes Entsetzen bei einer Frau in der New Yorker Bronx. Aus dem Fenster ihrer Wohnung sieht sie und filmt, wie auf der Kreuzung gegenüber ein Polizist offenbar mit Absicht umgefahren wird. Der Beamte wollte laut Polizei eine Plünderung untersuchen. Jetzt schwebt er in Lebensgefahr. Es war die siebte und bislang blutigste Nacht der Ausschreitung. In Chicago wurden zwei Demonstranten erschossen. Von wem ist unklar. In Las Vegas ringt ein Polizist nach Schüssen aus einer Demonstrationsgruppe mit dem Tod. Auch in St. Louis wurden vier Polizisten durch Schüsse aus der Menge verletzt. Insgesamt sind bei den Unruhen in den vergangenen Tagen 11 Menschen ums Leben gekommen. Hunderte weitere wurden verletzt. Trotz Ausgangssperren, dem Einsatz der Nationalgarde und massiver Polizeipräsenz in vielen US-Städten gab es in der Nacht Randale und Plünderungen, auch in der Hauptstadt. Für besonders große Empörung aber sorgt im liberalen Washington weiter ein Vorfall vor Beginn der Ausgangssperre. US-Präsident Trump hatte von Bundes- und Militärpolizei eine friedliche Gruppe von Demonstranten mit Tränengas und Gummigeschossen vertreiben lassen, um sich dann vor einer Kirche nahe des Weißen Hauses mit Bibel in der Hand fotografieren zu lassen. Die zuständige Bischöfin Marion Edgar Buddy war bei CNN entsetzt.
Der Präsident hat gerade vor einer meiner Kirchen ohne meine Erlaubnis die Bibel für eine Botschaft genutzt, die allen christlichen Werten widerspricht. Ich kann nicht glauben, was meine Augen gesehen haben.
Auch Trumps demokratischer Herausforderer Joe Biden kritisierte den Präsidenten am Vormittag scharf.
When peaceful protesters dispersed in order for a president.
Wenn friedliche Demonstranten mit Tränengas und Blendgranaten für eine Foto-Op vertrieben werden, dann sieht es so aus, als ob der Präsident mehr daran interessiert ist, seine Anhängerschaft aufzuheizen, als sich um alle Menschen im Land zu kümmern.
Trump hatte gedroht, das Militär gegen die Demonstranten einzusetzen.
Wenn eine Stadt oder ein Bundesstaat sich weigern, alles Notwendige zu tun, um Leben und Besitz ihrer Bürger zu schützen, werde ich flink das US-Militär stationieren und das Problem für sie lösen.
Die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, erklärte, ohne die Zustimmung der Gouverneure könne Trump das gar nicht machen. Und sie könne sich nicht vorstellen, dass viele ihrer Kollegen das Angebot annehmen würden.
My understanding is that they can't do it without the approval of the governors. And I can also tell you that it's probably not going to happen in a lot of our states.
Doch längst nicht alle US-Amerikaner finden, dass Trump mit seiner Drohung mit Militär zu weit geht. Der konservative Fox News Talkshow-Moderator Tucker Carlson, der als enger Berater des Präsidenten gilt, beklagte am Abend, dass die politische Führung bislang komplett versagt habe.
When the mobs came, they abandoned us. The nation went up in flames this weekend. No one in charge stood up to save America.
Als der Mob kam, haben sie uns im Stich gelassen, so Carlson. Niemand hat Amerika verteidigt. So sterben Nationen.
This is how nations collapse, when no one in authority keeps order.
Auch für die kommenden Tage und Nächte rechnen die USA mit weiteren Protesten.
Julia Kastein aus den USA. US-Präsident Donald Trump trägt zur Lösung der vielen Probleme seines Landes wenig bei. Vielmehr ist er ein Teil des Problems. Die Krawalle auf den Straßen vieler Städte, die die tiefgreifende Spaltung des Landes verdeutlichen, finden mitten im Wahlkampf der USA statt. Und man wird das Gefühl nicht los, dass Trump die Situation eher anheizt als beruhigt, aus wahltaktischen Überlegungen. Der US-Präsident hat Amerika den Krieg erklärt, meint unsere Korrespondentin Katrin Brandt in ihrem Kommentar.
Wird Donald Trump im November wiedergewählt? Vor 14 Tagen hätte ich sofort und voller Überzeugung gesagt, ja klar. Viele Amerikaner waren da noch besorgt wegen des Coronavirus, aber der Drang nach draußen war kaum noch zu stoppen. Die Wirtschaft würde wieder anlaufen und in vielen Gegenden der USA würden sich die Menschen bald fragen, ob das wohl alles nötig war. Beste Voraussetzungen also für Trump, schlechte Voraussetzungen für seinen Herausforderer Joe Biden, der die Pandemie in seinem Wohnzimmer in Delaware ausgesessen hatte, unbeachtet von der Öffentlichkeit. Doch nun hat sich erneut das Blatt gewendet. Trump steht massiv unter Druck, nicht von den, wie er sie nennt, sogenannten Demonstranten. Die hätten ihn ohnehin nicht gewählt. Sie zählen eher zur Generation Bernie, wie Bernie Sanders. Auch die afroamerikanische Community gehört nicht zu seiner Stammwählerschaft, gerade weil Trump immer wieder behauptet, seine Anhänger lieben schwarze Menschen. Nein, es sind die stramm Konservativen, die ihn nun angreifen. Gestern zu sehen bei Fox News, wo Tucker Carlson, ein Mann mit Einfluss auf Trump, minutenlang Videos von plündernden Mobs, weinenden Geschäftsinhabern und brennenden Gebäuden abspielte, um dann klarzumachen, sinngemäß, wer das nicht in den Griff bekommt, hat kein Recht, Präsident zu sein. Soldaten, Panzer, Tränengas, Massenverhaftungen. Das sind die Bilder, die Trump nun braucht. Und er wird alles dran setzen, sie auch zu bekommen. Gerade hier in Washington. Und das ist das große Drama, das sich nun entfaltet und bei dem mir als Zuschauerin das Herz blutet. Amerika droht zerrieben und zerrissen zu werden von Opportunisten und Extremisten, die ihre Chance nutzen, das geschwächte Land unter ihre Kontrolle zu bringen oder wahlweise ins Chaos zu stürzen. Da sind die erwähnten Rechtskonservativen, die Frauenrechte und Abtreibung gleich miterledigen wollen. Da sind Rechtsextremisten, die mit Trump als Vollstrecker die Demokratie außer Kraft setzen wollen. Zu ihrem Werkzeugkasten gehören Lügen und Verschwörungstheorien. Da sind die linken Antikapitalisten und schließlich auch noch die, die nun beherzt zugreifen und die Geschäfte leerräumen mit dem Gefühl, das stehe ihnen jetzt gerade mal zu. Und dann gibt es ja noch den unsichtbaren Feind, das Coronavirus, das in 14 Tagen die nächste Welle von Opfern fordern könnte. Jetzt wird Führungsstärke gebraucht. Zuhören, die Gefühle ernst nehmen, glaubwürdig vermitteln, die Gewalt beenden. Hat Joe Biden von den Demokraten mit seinen fast 80 Jahren noch die Kraft dazu? Jetzt geht es nicht mehr darum, eine Wahl zu gewinnen. Jetzt geht es um ein Land am Abgrund. 2020 könnte für die USA das schlimmste Jahr seit Menschengedenken werden. Und womöglich wird Donald Trump nur eines der kleineren Probleme gewesen sein.
Katrin Brandt aus Washington kommentierte. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Die Corona-Lage in Deutschland ist weiterhin stabil, trotz der vielen Lockerungen der Beschränkung. Aber es gibt immer wieder ziemlich dramatische Einzelfälle, etwa in Göttingen. Dort hatten sich nach privaten Feiern mindestens 68 Menschen mit Corona infiziert. Viele der Kontaktpersonen erschienen am Pfingstwochenende nicht zu verordneten Tests. Der Krisenstab der Stadt droht jetzt mit Zwangsmaßnahmen. Aus Göttingen, Wieland Gabke.
Unter den mehr als 200 Personen, die im Zusammenhang mit Familienfeiern in Göttingen stehen, sind auch mehr als 50 Kinder. Stadt und Landkreis Göttingen hatten deshalb zunächst verfügt, dass Schulen 14 Tage lang nur noch mit Mundschutz betreten werden dürfen und auf Infektionsanzeichen zu achten. Das reicht dem Stadtelternrat nicht. Er forderte die Schließung aller Schulen und teilte schriftlich mit:
Die Anweisung der Stadtverwaltung, an den Schulen vermehrt auf Krankheitszeichen zu achten, ist nach unserer Auffassung unzureichend und verantwortungslos.
Nun haben die Behörden die Notbremse gezogen. Bis zum 5. Juni sollen alle Schulen in der Stadt geschlossen werden. Das geht aus einem Brief der Stadt an Elternvertreter hervor, der dem NDR vorliegt. Da eine erhebliche Anzahl von Testergebnissen noch ausstehe, könne nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Schulen betroffen sind, heißt es in dem Schreiben. Von allen Personen, die bei den Familienfeiern dabei waren, sind bisher mehr als 130 Menschen getestet worden. Über Pfingsten seien einige Betroffene nicht zum Test erschienen, weshalb die Stadt Göttingen den Verweigerern schon ein Bußgeld angedroht hat. Claudia Schröder vom Krisenstab des Landes Niedersachsen unterstützt dieses Vorgehen der Stadt.
Schlussendlich gibt es eine gesetzliche Verpflichtung. Wenn ich sie nicht erfülle, kann das auch zu einem Vorführen vor Gericht dann führen, mit Hilfe der Polizei und einer gerichtlichen Anordnung, dass jetzt dieser Test gegen den Willen einer Person durchgeführt wird.
Der Krisenstab des Landes lobte das bisherige Vorgehen des Gesundheitsamts in Göttingen. Nachdem die erste Person Symptome gezeigt habe, sei sie getestet und befragt worden, mit wem sie Kontakt hatte.
Und darüber hat sich dann sehr schnell in Göttingen das Bild ergeben, dass es hier eine größere Familienfeier gegeben hat, dass sich hier Familien getroffen haben. Und dann hat das Gesundheitsamt in Göttingen eben sofort weitere Testungen veranlasst. Also das ist dann eine sehr schnelle Reaktion auch des Gesundheitsamtes gewesen.
Offenbar hatten sich die Familien schon am Himmelfahrtswochenende getroffen. Schon in der vergangenen Woche habe es einen Erkrankten aus dem Umfeld gegeben, so Petra Breustedt, die Leiterin des Krisenstabs in Göttingen. Auch in einer illegal geöffneten Shisha-Bar hätten sich einige Mitglieder der Familien infiziert. Die Stadt befürchtet nun, dass die Infektionszahlen weiterhin steigen könnten. Bei mehr als 50 Neuinfektionen gerechnet auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche drohen weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Eine Sorge, die man im zuständigen Sozialministerium in Hannover nicht teilt. Man gehe nicht davon aus, dass die kritische Marke von 50 Fällen überschritten werde.
Wieland Gabke aus Göttingen. Die Corona-Beschränkungen werden Stück für Stück gelockert. Jetzt fehlt noch das grüne Licht für den Sommerurlaub in Europa. Bundesaußenminister Heiko Maas hat heute angekündigt, die entsprechenden Reisewarnungen noch in dieser Woche aufzuheben. Aus Berlin Christopher Jenert.
Das Auswärtige Amt plant, noch in dieser Woche die Aufhebung der Reisewarnung für Europa auf den Weg zu bringen. Außenminister Maas hat am Mittag gesagt, sein Ministerium bereite einen Beschluss für das Kabinett morgen vor. Das Kabinett kann die Aufhebung dann grundsätzlich beschließen, auch wenn sie erst wie geplant Mitte Juni in Kraft tritt. Aktuell werde der Beschluss noch innerhalb der Regierung abgestimmt. Ziel sei, die generelle Reisewarnung durch Hinweise zu ersetzen, heißt es. Darin soll dann vermerkt sein, worauf man in den einzelnen Ländern achten muss. Also zum Beispiel, welche Corona-Maßnahmen gelten dort, wie ist das Infektionsgeschehen, welche Einrichtungen sind offen und welche sind geschlossen. Dies sei eine Hilfestellung, wo Bürger Urlaub planen könnten und in welchen Regionen sie das eher nicht tun sollten, so Maas. Eingeschlossen bei diesen Hinweisen sind nicht nur EU-Länder, sondern auch sogenannte Assoziierte wie die Schweiz und Großbritannien. Innerhalb der nächsten zwei Wochen werde es noch einmal eine Besprechung dazu mit den anderen EU-Außenministern geben, sagt Maas. Verhandlungen mit anderen Ländern außerhalb Europas dauerten noch. Der Außenminister hatte kürzlich schon gesagt, dass Urlaub in Europa diesen Sommer zwar möglich sei, aber anders als bisher. Wenn Restaurants nur die Terrasse offen hätten, keine Clubs und Discos geöffnet seien, dann müsse jeder für sich selbst entscheiden, ob das Urlaub sei, so Maas.
Christopher Jenert aus Berlin. Und auch die europäischen Nachbarn lockern jetzt ihre Bestimmungen in schnellen Schritten. In Frankreich können sich die Menschen seit heute wieder weitgehend frei draußen bewegen. Viele Schulen sind wieder geöffnet, Restaurants, Museen und Theater warten auf Gäste. Und die Franzosen freuen sich ganz offenbar über die wiedergewonnenen Freiheiten. Aus Paris Sabine Wachs.
Einige Wirte konnten es gar nicht abwarten. Um Punkt 0 Uhr öffneten sie ihre Terrassen in Nantes, in Saint-Omer oder auch in Paris. Videos vom Mitternachtsschmaus vor und in vielen französischen Bistros und Restaurants gehen durchs Netz. Viele Gäste sind froh, nach fast drei Monaten Abstinenz nun endlich wieder ein gepflegtes Steak frites, ein Glas Wein oder ein Bier serviert zu bekommen. Am Morgen ist es dann eher die Sehnsucht nach dem Petit Café en Terrasse, die vor allem die Pariserinnen und Pariser nach draußen treibt. Der Kaffee heute schmeckt nach Unbekümmertheit, sagt Henri. Wir trinken unseren Kaffee eigentlich immer auswärts. Ein Ritual, auf das wir sehr lange verzichten mussten. Das schmeckt nach Glück und nach Freiheit, sagt Caroline. Die Kellner tragen Masken, die Tische draußen haben einen Mindestabstand von 1,5 Metern, aber das stört die Gäste nicht. In Paris dürfen wegen der immer noch relativ hohen Infektionszahlen erst einmal nur die Terrassen besetzt werden. Die Stadt will nun einige Straßen für Autos sperren lassen, um den Wirten mehr Platz für die Außenbestuhlung zu geben. Im Rest des Landes können Restaurants und Bars ab heute wieder komplett öffnen, allerdings auch drinnen mit Auflagen. Tische dürfen nur mit großem Abstand aufgestellt werden. David Laforgue, der ein Restaurant am Cap Ferret, einem Surfer-Hotspot an der französischen Atlantikküste, betreibt, freut sich deshalb auch nur verhalten über die Öffnung seines Ladens. Wir haben rund 30-40% unserer Kapazität verloren. Normalerweise haben wir 350 Plätze, jetzt sind es noch knapp 200. So können wir die Umsatzeinbußen nie aufholen. Wenn wir am Ende des Jahres 0-0 rauskommen, wäre das schon was. Aber das wird ziemlich schwierig. Das weiß auch Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire. Um den Menschen die Angst vor dem Gang ins Café oder ins Restaurant zu nehmen, nahm er am Morgen schon mal selbst auf einer Pariser Terrasse Platz. Der Finanzminister, der kurz zuvor einen brutalen Wirtschaftsschock verkündet hatte, das Bruttoinlandsprodukt werde in diesem Jahr wohl um 11% zurückgehen, verspricht den Gastronomen auch weiter finanzielle Unterstützung. Wir werden den Solidaritätsfonds für kleine und mittelständische Unternehmen bis Ende des Jahres verlängern. Alle, die weiter finanzielle Schwierigkeiten haben, können hier Geld beantragen. Außerdem mussten die Unternehmer von März bis Juni keine Sozialabgaben zahlen. In den kommenden Wochen werden wir dann sehen, ob wir auch diese Maßnahme verlängern müssen. Nicht nur die Gastronomie, auch die Tourismusbranche, Hotel- oder Campingplatzbetreiber können von diesen Regelungen profitieren. Auch sie dürfen ab heute wieder öffnen und hoffen auf eine einigermaßen gute Sommersaison. Dabei setzen viele auf spontane Urlauber aus dem Inland und ab 15. Juni auch aus dem EU-Ausland. Denn viele Gäste hatten ihre Buchungen zu Beginn der Corona-Pandemie für den Sommer bereits storniert.
Sabine Wachs aus Frankreich. Vor genau einem Jahr, am 2. Juni 2019, wurde der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke auf der Terrasse seines Hauses im nordhessischen Ister per Kopfschuss getötet. Die Bundesanwaltschaft geht von einem rechtsextremen Hintergrund aus. Der Prozess, das wurde heute bekannt, beginnt nun in 2 Wochen. Aus Frankfurt Heike Borowka.
Der mutmaßliche Mörder von Walter Lübcke, Stefan Ernst, muss sich vom 16. Juni an vor dem Oberlandesgericht Frankfurt wegen Mordes verantworten. Genau ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod des Kasseler Regierungspräsidenten hat der zuständige Strafsenat heute die Anklage zugelassen. Die Bundesanwaltschaft wirft Stefan Ernst vor, er habe im Schutze der Dunkelheit in der Nacht zum 2. Juni Lübcke erschossen. Ernst habe dem Regierungspräsidenten aus nächster Nähe mit einem Revolver in den Kopf geschossen. Mit der Tat habe er ihn für seine Flüchtlingspolitik abstrafen wollen. Motiv für den Mord sei seine von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit getragene völkisch-nationale Grundhaltung gewesen. Die Tat sollte laut Anklage ein öffentliches Fanal gegen den Staat sein. Mitangeklagt ist Markus H. Ihn sieht die Bundesanwaltschaft als Helfer der Tat. Er sei zwar nicht dabei gewesen, habe Ernst aber angestachelt und mit einer solchen Tat rechnen müssen. Stefan Ernst muss sich in Frankfurt außerdem wegen des heimtückischen Messerangriffs auf einen irakischen Asylbewerber im Januar 2016 in Lohfelden in Nordhessen verantworten. Der Prozess, der schon in 2 Wochen beginnt, ist zunächst bis Ende Oktober terminiert.
Heike Borowka aus Frankfurt. Start der inzwischen 4. Nach-Brexit-Verhandlungsrunde zwischen Brüssel und London heute am Nachmittag. Jetzt soll endlich die entscheidende Phase beginnen. Das ist auch notwendig, sind doch die Gespräche bisher vollkommen festgefahren. Die EU wirft den Briten vor, sich nicht an die Vereinbarung des Austrittsabkommens zu halten. In London heißt es, die EU stelle überzogene Forderungen. Aus Brüssel Ralf Siener.
Es geht um die Zeit nach der Scheidung. Es geht um die zukünftigen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union. Für den Brexit und Handelsexperten des EU-Parlaments ist dies die entscheidende Verhandlungsrunde zwischen Brüssel und London.
Ja, wir stehen vor dem Moment der Wahrheit,
betont der SPD-Europaparlamentarier Bernd Lange.
Wird sich die britische Regierung in dieser Woche konstruktiv zeigen oder nicht?
Noch deutet nichts auf einen Durchbruch hin, denn das Johnson-Team lehnt die Kernforderung der Europäischen Union ab, die geltenden EU-Standards auch in Zukunft zu akzeptieren, um weiterhin zoll- und quotenfrei auf den Binnenmarkt der Europäischen Union exportieren zu können. Wenn London diese Standards weiterhin akzeptiere, dann hätte man sich den Austritt aus der EU auch gleich sparen können, argumentiert Downing Street No. 10. Das Vereinigte Königreich sei ein souveräner Staat und seine Standards denen der EU vergleichbar, wenn nicht sogar überlegen, argumentiert das Johnson-Team. Großbritannien verlangt einen privilegierten Zugang zum Binnenmarkt der EU, ohne sich dessen Regeln in Zukunft im Detail anpassen zu müssen. Diese Verhandlungsposition sei zum Scheitern verurteilt, betont Handelsexperte Bernd Lange gegenüber dem ARD-Studio Brüssel.
Wir können doch auch keine Dumpinginsel mit Dumpingsteuern jenseits des Ärmelkanals akzeptieren.
Jedenfalls nicht ohne die EU-Exporte einer solchen potenziellen Dumpinginsel mit Zöllen und Quoten zu belegen. Das ist auch die Haltung des Teams von Michel Barnier, dem EU-Chefunterhändler in Sachen Brexit. Schließlich habe sich Boris Johnson persönlich in der politischen Zusatzerklärung zum Scheidungsvertrag ausdrücklich zu gemeinsamen Standards und fairen Spielregeln bekannt, betont Barnier.
Et dans ce texte, il est écrit par Boris Johnson et par nous.
Dieser Text wurde von Boris Johnson und der EU unterzeichnet, von uns und von Boris Johnson.
Par nous et par Boris Johnson.
Unterstreicht der EU-Chefunterhändler. Doch dem britischen Premier interessiert sein ehemaliges Bekenntnis zu gemeinsamen hohen Standards und fairen Spielregeln nicht mehr. Die Briten kauften schließlich viele deutsche Autos, italienischen Prosecco und französischen Käse, betont Johnson. Entweder es gibt einen Deal zu britischen Bedingungen oder eben keinen Deal, heißt das Ultimatum aus London. Aus Sicht der EU-Kommission spielt die britische Seite bewusst mit dem Scheitern der Verhandlungen und versucht Brüssel, den schwarzen Peter zuzuschieben.
Sollte in dieser Woche nicht der Durchbruch gelingen, sollten sich die Briten wieder nicht bewegen, dann sehe ich schwarz für ein Abkommen.
Unterstreicht der CSU-Finanzexperte im EU-Parlament Markus Ferber gegenüber dem ARD-Studio Brüssel. Bis zum 30. Juni haben beide Seiten Zeit, eine Verlängerung der Verhandlungen zu beantragen. Boris Johnson lehnt bisher einen solchen Antrag kategorisch ab. Der britische Premier glaubt, die EU in die Knie zwingen zu können. Doch deren Chefunterhändler Michel Barnier ist entschlossen, den größten Binnenmarkt der Welt zu schützen und betont unerschrocken, eine Vereinbarung um jeden Preis, die werde es nicht geben.
Ralf Siener aus Brüssel. Seit Jahren tobt ein heftiger Stellvertreterkrieg im Jemen auf der arabischen Halbinsel. Eine der kriegstreibenden Parteien ist Saudi-Arabien. Das Königreich kämpft gegen den Einfluss des Iran im Jemen. Und genau dieses Saudi-Arabien lädt nun heute zusammen mit den Vereinten Nationen zur virtuellen Geberkonferenz ein, um das Überleben der Jemenitis zu sichern. Die UN streben Zusagen in Höhe von 2,5 Milliarden Dollar an. Aus unserem Studio in Kairo, Anne Almeling.
Das Königreich hat bereits angekündigt, 1,5 Milliarde US-Dollar für die UN-Programme zu spenden. Schon in den vergangenen Jahren war Saudi-Arabien einer der wichtigsten Geldgeber für Hilfe im Jemen. Für seinen Militäreinsatz gegen die Houthis im Nachbarland muss das Königreich allerdings heftige Kritik einstecken. Allein in den vergangenen 5 Jahren hat der Krieg mehr als 100.000 Menschenleben gefordert. 10 Millionen Jemeniten sind vom Hungertod bedroht. Im ärmsten Land der arabischen Halbinsel herrscht nach Angaben der Vereinten Nationen die größte humanitäre Katastrophe weltweit. Das Gesundheitssystem ist völlig überlastet, viele Einrichtungen sind durch den Krieg beschädigt oder zerstört. Die Corona-Pandemie hat die Situation noch verschlimmert. Aus dem Jemen wurden bislang etwa 350 Corona-Infizierte gemeldet, etwa 80 Menschen starben. Es wird befürchtet, dass die Dunkelziffer noch viel höher ist, zumal der nötige Schutz fehle, sagt Aaron Brand, Landesdirektor der Hilfsorganisation CARE in Sanaa. Die meisten Jemeniten sind sich der Gefahr bewusst, aber für manche ist es sehr, sehr schwierig, sich entsprechend zu schützen. Tagelöhner zum Beispiel müssen jeden Tag rausgehen, um Arbeit zu finden und ihre Familie zu ernähren. 14 Tage zu Hause zu bleiben ist schlicht nicht möglich. Die Familie würde nichts zu essen haben. Die Jemeniten sind schwierige Umstände gewohnt, aber die Tatsache, dass man sich einer Gefahr bewusst ist, heißt nicht, dass man sich auch davor schützen kann. Hinzu kommt, dass die Hilfsorganisationen nicht immer Zugang zu den notleidenden Menschen bekommen. Der Diakonie Katastrophenhilfe zufolge behindern die Konfliktparteien immer wieder humanitäre Hilfe, auch Häfen würden blockiert. Über sie kommen wichtige Hilfsgüter ins Land. Für die kommenden Monate werden dringend Trinkwasser und Lebensmittel, Medikamente und Hygieneartikel, aber auch Notunterkünfte gebraucht. UN-Sprecher Jens Lerke betonte vor der Konferenz: Es ist absolut entscheidend, dass sich die internationale Gemeinschaft bewegt, denn wir nähern uns einer Klippe. Wenn wir das benötigte Geld nicht bekommen, werden die Programme eingestellt, die die Menschen am Leben erhalten und die notwendig sind, um das Coronavirus einzudämmen. Dann wird die Welt dabei zusehen müssen, wie ein Land ohne funktionierendes Gesundheitssystem Covid-19 bekämpft.
Anne Almeling aus Kairo. Und das war das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5 mit Udo Schmidt.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.